Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag und herzlich willkommen. Kaffee, Kakao bzw. Schokolade und Bananen unter anderem, das sind fair gehandelte Produkte, bei denen die Verbraucher in Deutschland häufig zugreifen. Und sie greifen vermehrt zu, denn bisher zumindest stieg der Umsatz mit fair gehandelten Produkten kontinuierlich an. Ob es bei dieser Entwicklung geblieben ist, mehr dazu in dieser Sendung. Eine kontinuierlich steigende Nachfrage, die gibt es derzeit nicht auf dem europäischen Automarkt. Auch das ein Thema. Außerdem greifen wir den beigelegten Streit zwischen dem Online-Händler Amazon und dem Bundeskartellamt auf. Und durch die Sendung begleitet sie Günther Hetzke. Der Automarkt in Europa schwächelt weiter. Das haben die neuen Zulassungszahlen vom Europäischen Autoherstellerverband ACEA ergeben. In Deutschland sank der Umsatz um fast 5% und auch in anderen wichtigen Märkten wie Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien gingen die Absätze im Juni zurück. Mischa Erhardt mit den Einzelheiten.
Der Rückgang der Autoverkäufe in Europa ist deutlich. Um 8% sind die Absätze nach der Statistik des Europäischen Autoverbandes ACEA im Juni eingebrochen. Kleiner Wermutstropfen dabei? Im vergangenen Monat gab es 2 Verkaufstage weniger, was sich negativ in der Statistik ausgewirkt hat. Dennoch ist der Trend eindeutig, denn in den vergangenen 10 Monaten verzeichneten die Autohersteller Rückgänge. Nur im Mai gab es einen Ausreißer mit minimalen Zuwächsen bei den Autoabsätzen. So fällt auch die Bilanz für das erste Halbjahr ernüchternd aus. Hier verzeichnen die Autoverkäufer ein Minus von über 3%.
Die Autobranche verspürt im Augenblick sehr deutlichen Gegenwind aufgrund von unterschiedlichen Faktoren,
sagt der Autoanalyst Peter Fuß von der Unternehmensberatungsgesellschaft EY.
Immer noch ungeklärte Dieselthematik, wir haben Kartellverfahren, wir haben Transformation in Richtung Elektrifizierung des Antriebsstanges, in Richtung neue Mobilitätskonzepte. All das kostet sehr viel Geld, sehr viele Investitionen und die Absatzzahlen gehen zurück. Also der Gegenwind ist da und er wird auch so schnell sich nicht wieder in Wohlgefallen auflösen.
Hinzu kommt in den nächsten Monaten wohl noch ein anderes Phänomen. Infolge hoher Verkäufe im Spätsommer des letzten Jahres werden die Zahlen in den kommenden Monaten wohl noch einmal niedriger ausfallen. Grund dafür war die Umstellung auf ein neues Abgasprüfverfahren namens WLTP.
Das hat dazu geführt, dass die Automobilhersteller in den Monaten vorher nochmal Fahrzeuge, die dann ab 1. September nicht mehr zulassungsfähig waren, noch in den Markt gedrückt haben. Das haben wir dieses Jahr nicht, sodass wir gegenüber dem Vorjahr nochmal einen deutlichen Rückgang verspüren werden,
sagt Peter Fuß. Die Autobauer müssen zudem CO2-Vorgaben einhalten, weil sonst Strafen drohen. Deswegen treiben sie mit hohen Investitionskosten die E-Mobilität voran. Gleichzeitig materialisieren sich nun die Risiken wie der noch ungelöste Brexit. Vor allem aber der Handelskonflikt zwischen den USA und China belastet. Denn der führt in China mittlerweile zu einer spürbaren wirtschaftlichen Abkühlung und die trifft die deutschen Hersteller deutlich.
Ja, China ist mittlerweile der wichtigste Markt für die deutsche Autoindustrie, ohne Wenn und Aber. Da entstehen mindestens mal bei Herstellern und Zulieferern ein Fünftel, bei den meisten sogar deutlich mehr, der Gewinne. Wenn das längere Zeit schwach bleibt, wenn der chinesische Markt mal sogar über 1-2 Jahre richtig einbrechen sollte, dann ist das eine sehr starke Belastung für die deutsche Autoindustrie.
Sagt der Autoexperte Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler. Vorzeichen für Belastungen gibt es bereits. So hat erst in der vergangenen Woche Daimler zum 2. Mal in kurzem Abstand seine Prognose für die Geschäfte in diesem Jahr gesenkt. Sollte die Flaute anhalten, werden wohl auch Zulieferer Probleme bekommen. Spätestens dann stehen in der Auto- und Zulieferindustrie verstärkt auch Arbeitsplätze auf dem Spiel, meinen Beobachter. Die Flaute übrigens in der Autoindustrie hinterlässt bereits Spuren in anderen Wirtschaftsbereichen. In der chemischen Industrie und im Maschinen- und Anlagenbau rechnet man in diesem Jahr ebenfalls mit Rückgängen der Produktion. Einer der Gründe? Weniger Nachfrage seitens der Autoindustrie.
Mischa Erhardt über die Lage der Autobranche in Europa. Mithilfe des fairen Handels sollen die Lebens- und die Arbeitsbedingungen der Menschen verbessert werden, die den Kaffee anbauen und ernten, die die Rosen züchten oder die Baumwolle anpflanzen, also die, die ganz am Anfang der Produktionskette stehen. Sie erhalten ein stabiles Einkommen, in dem die Käufer ein paar Cent mehr bezahlen als bei herkömmlichen Produkten, so die Grundidee. Und sind die Verbraucher dazu auch bereit? Das erfuhr Philipp Banse auf der Jahresbilanz des Forums Fairer Handel.
Menschen in Deutschland geben immer mehr Geld für fair gehandelte Produkte aus. Für Produkte also, die etwas teurer sind, weil ihre Produzenten und Produzentinnen garantiert einen Mindestpreis bekommen und auch 20 Dollarcent obendrauf für soziale Projekte. Von Kaffee und Bananen bis zu Kleidung, Kosmetik und Weihnachtssternen. Für faire Produkte haben Menschen in Deutschland im vergangenen Jahr knapp 1,7 Milliarden Euro ausgegeben, sagt Manuel Blendin vom Lobbyverband Forum Freier Handel.
Das ist ein Umsatzplus von 15% und eine Verdopplung des Umsatzes in den letzten 5 Jahren. Also eine sehr positive Entwicklung.
Das Gros der fairen Produkte trägt das Siegel Fairtrade und die dominierenden fairen Produkte sind Kaffee und Bananen. Was viele wahrscheinlich noch nicht wissen, faire Produkte mit Fairtrade-Siegel kommen nicht nur aus dem globalen Süden, sondern auch aus Europa und Deutschland. Der bayerische Milchbauer Jakob Siechler etwa verkauft seine Milch teurer und mit Fairtrade-Siegel. Sein Wunsch?
Einmal an die Verbraucher, dass sie natürlich uns unterstützen, unsere Produkte kaufen bzw. Produkte aus dem fairen Handel, dass sich das Handelssystem ändert und nicht nur 5 Großkonzerne in Deutschland entscheiden über einen Milchpreis, der uns aufdiktiert wird, sondern dass sich das verändert.
Denn trotz jahrelangem Wachstums fairer Produkte, faire Lebensmittel haben in Deutschland einen Marktanteil von unter 1%. Der Großteil der Kaffee- und Bananenproduzenten etwa werde weiter ausgebeutet, sagt Manuel Blendin vom Forum Fairer Handel. Verbraucher und Verbraucherinnen allein könnten es nicht richten. Vor gut 20 Jahren gingen die Umsätze mit Kaffee etwa einigermaßen gerecht verteilt, zur Hälfte in den globalen Süden und zur anderen Hälfte in die Industrieländer. Heute geben Verbraucher 70% mehr für Kaffee aus, aber diese Umsätze blieben zum Großteil in den Industrieländern.
Und wenn man sich diese Zahlen anschaut, kann man auf jeden Fall nicht mehr behaupten, dass es nur daran liegt, dass die Konsumenten nicht bereit sind, mehr Geld auszugeben. Sie haben extrem viel mehr Geld ausgegeben. Wir haben hier ein Verteilungsproblem und zwar ein ganz massives.
Die Bundesregierung will deshalb deutsche Unternehmen befragen, wer in seiner Lieferkette auf Umweltbelange und Menschenrechte achtet und diese auch durchsetzt. Wenn die Hälfte der Unternehmen sich freiwillig dazu verpflichtet, soll es keinen gesetzlichen Zwang dazu geben. Manuel Blendin vom Forum Fairer Handel kritisiert, dass die andere Hälfte der deutschen Unternehmen offenbar Umweltbelange und Menschenrechte missachten dürfen soll. Außerdem berichtet der Spiegel, dass das Wirtschaftsministerium die Befragung zugunsten der Industrie verwässert habe. Manuel Blendin vom Forum Freier Handel.
Und vor diesem Hintergrund plädieren wir dafür, dass es noch in dieser Legislaturperiode ein Gesetz gibt, das deutsche Unternehmen verpflichtet, menschenrechtliche und umweltbezogene Risiken in ihren Geschäftsbeziehungen zu identifizieren und mit angemessenen Maßnahmen zu beheben. Und dass Verstöße und Fahrlässigkeit haftbar sein sollte.
Manuel Blendin im Beitrag von Philipp Banse über die Jahresbilanz des Forums Fairer Handel. Und damit kommen wir zum Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Unsere tägliche Zwischenbilanz heute wieder mit Jan Plate in unserem Börsenstudio. Und Herr Plate, oft ist es ja so, wenn die US-Notenbank Fed ihr Beigebook vorlegt, also ihre Stellungnahme zur wirtschaftlichen Lage in den USA, dann lehnen sich die Anleger in Deutschland selten aus dem Fenster, sondern warten erst einmal die Veröffentlichung ab. Ist das eigentlich heute auch so? Denn heute Abend wird ja das neue Beigebook vorgelegt.
Ja, die Anleger halten sich deswegen so ein bisschen zurück.
Außerdem aber auch nach den Geschäftszahlen von US-Banken. Da schauen die Anleger jetzt gespannt auf die Ergebnisse von Service- und Industrieunternehmen, wie sich die so in diesen Zeiten schlagen. Morgen soll es Zahlen von der deutschen Software-Schmiede SAP geben. Und der deutsche Aktienindex DAX jetzt mit einem hauchdünnen Minus bei 12.402 Punkten.
Das haben wir jetzt wirklich ganz schlecht verstanden. Die Leitung, die wir gerade nach Frankfurt haben, ist relativ schlecht. Herr Plate, gibt es eine andere Möglichkeit, dass wir Sie erreichen können?
Nehmen wir mal das Telefon.
Das hört sich doch schon ganz anders an, genau. Wenn Sie uns da jetzt nochmal den DAX-Stand nennen können, denn das ist bei der Leitungsqualität nicht richtig rübergekommen.
Die Anleger sind etwas zurückhaltend mit einem kleinen Minus, der DAX bei 12.402 Punkten.
Und apropos Beigebook, Handel mit den USA und vor allem Handelsstreitigkeiten der EU mit den USA. Die Wahl von Ursula von der Leyen zur neuen künftigen EU-Kommissionspräsidentin, ist das eigentlich ein Thema unter den Anlegern?
Das ist ein Thema. Schließlich hat Ursula von der Leyen auf ihrer Werbetour und in ihrer Rede im EU-Parlament vor der Wahl ja viel versprochen. Und deswegen jetzt das Börsengespräch mit Edgar Wald, dem Chefvolkswirt des Bankhauses Metzler. Ein Stichwort war ja das Thema Klima, der Klimawandel. Von der Leyen will EU-Klimaneutralität bis 2050. Ja, ist das eine große, teure Herausforderung und Anstrengung für die Wirtschaft oder ist das eher weltweites Vorbild und ein positiver Impuls für die Wirtschaft?
Das ist natürlich schwer zu sagen, aber ich denke, es war erstmal ein Zugeständnis an die Grünen und zeigt auch, dass die Wähler eine steigende Präferenz haben, ernsthafter gegen den Klimawandel zu kämpfen. Und es kommt halt auf die Ausgestaltung im Detail drauf an, aber es wird Geld kosten und große Anstrengungen verursachen, aber ich denke, die sind auch notwendig.
Was für die Wirtschaft ja auch wichtig ist, das sind die Pläne von der Leyen zum EU-Mindestlohn und gemeinsame Arbeitslosenversicherungen. Da warnen einige aus der Wirtschaft und manche Volkswirte vor zu viel Regulierung. Warnen Sie auch so ein bisschen?
Also grundsätzlich denke ich, ist ein großes Problem, dass wir zu viel Regulierung auf der europäischen Ebene haben. Und da hätte ich mir auch gewünscht, dass es ein Programm wird oder Programmpunkt sein könnte, die Deregulierung. Aber jetzt, was die Arbeitslosenversicherung angeht, ich denke, da sind die meisten Volkswirte eher dafür, dass man auf europäischer Ebene einen Mechanismus braucht, um Ländern in Krisen zu unterstützen. Und wenn man die klug gestaltet, dann ist es auch kein Umverteilungsmechanismus. Zum Beispiel könnte man schauen, in welchen Ländern steigt die Arbeitslosenquote stark und die bekommen dann auch zusätzliche Hilfen von Europa. Wenn sich zum Beispiel jetzt der Handelskonflikt in Deutschland oder globaler Ebene verschärfen würde, in Deutschland würde die Arbeitslosenquote stark ansteigen, dann könnte auch Deutschland in den Genuss dieser Versicherung kommen. Und ich denke, wie gesagt, da spricht nichts dagegen. Beim Mindestlohn habe ich meine Probleme als Volkswirt. Ich denke, da gibt es andere Modelle wie einer negativen Einkommensteuer, die weniger Bürokratie verursachen, die auch bessere Ergebnisse am Arbeitsmarkt erzielen.
Ein wichtiger Punkt noch für die Banken, die Sparer und die Wirtschaft. Die Bankeneinlagensicherung will Ursula von der Leyen voranbringen. Der Verband Deutscher Volksbanken und Raiffeisenbanken, BVR, der hat heute nochmal gemahnt, es dürfe keine leichtfertige Vergemeinschaftung der europäischen Einlagensicherung geben. Schließen Sie sich dem an?
Ja, also grundsätzlich denke ich, wenn man eine europäische Währungsunion haben will mit einem gemeinsamen Kapitalmarkt, dann braucht man auch die gemeinsame Einlagensicherung. Das ist einfach ein notwendiger Bestandteil. Aber auch hier kommt es wieder darauf an, wie es im Detail ausgestaltet ist. Ich denke, lange Übergangsfristen und dass zu Beginn nur die gesunden und starken Banken mitmachen und es dann langsam ausgedehnt wird, wäre zum Beispiel ein Modell, wo auch dann Deutschland sich keine großen Sorgen machen müsste.
Dankeschön für die Einschätzungen, Edgar Walk, Chefvolkswirt des Bankhauses Metzler.
Ja, soweit das Börsengespräch über die künftige EU-Kommissionspräsidentin und ihre Herausforderungen im Bereich Wirtschaftspolitik. Heute mal unter erschwerten Bedingungen, aber hat prima geklappt. Und Sie sind jetzt wieder alleiniger Herrscher über den Telefonhörer, Herr Plate. Was tut sich denn auf den Märkten, auf denen die vermeintlich sicheren Geldanlagen angeboten werden, also Staatsanleihen und Gold?
Für den Goldpreis geht es um gut 15 Dollar nach unten seit gestern Mittag auf rund 1.403 Dollar. Bei den deutschen Staatsanleihen, da tut sich nicht viel. Die durchschnittliche Rendite unverändert bei -0,33% und der Euro, den auch gerade noch erwähnt, der stabilisiert sich so bei einem Dollar 12,20.
Dann schauen wir noch auf den Handel mit Aktien und widmen uns kurz noch Einzelbewegungen. Da gab es ja schlechte Nachrichten zum europäischen Automarkt. Wir haben ja schon darüber berichtet. Schlägt sich die Meldung in den Kursen der Autoaktien nieder?
Also die Volkswagen-Aktien natürlich mit einem kleinen Minus von 0,25%. Aktien von Daimler, die geben doch fast 1% nach. Und die Anteilsscheine BMW, die verlieren 0,5%.
Der Chemikalienhändler Brenntag hat seine Gewinnprognose für 2019 gekappt. Das hören Anleger ja gar nicht gerne. Fällt die Reaktion erwartungsgemäß aus?
Also die Aktie im Minus mit 1,5%, wobei Experten zufolge kann die Gewinnwarnung von Brenntag nach der Warnung von BASF aus der letzten Woche nicht so wirklich überraschen. Außerdem falle diese Warnung eher moderat aus und Brenntag sei auch relativ breit im Geschäft aufgestellt.
Und auf der anderen Seite hat ja ein Apple-Zulieferer, Dialog Semiconductor, seine eigene Prognose übertroffen. Also es läuft besser als erwartet. Freuen sich die Anleger?
Ja, und nicht nur Dialog Semiconductor hat positiv überrascht, auch die niederländische ASML. Wobei es zu Dialog Semiconductor aus dem deutschen MDAX, ja mit den mittelgroßen Firmen auch heißt, das Unternehmen schlage sich besser als die Konkurrenz und deswegen die Aktie mit einem Aufschlag von etwas mehr als 2%.
Und wenn das Ohr noch nicht ganz heiß ist, vielleicht zum Schluss noch, gab es weitere nennenswerte Bewegungen? Was sollte noch erwähnt werden?
Da wäre zum Beispiel Villeroy & Bochos, dem Saarland, stellt ja Keramikprodukte für Bad und Toilette oder auch fürs Geschirr her. Und die Geschäfte laufen schlechter als erwartet. Deswegen wurde die Prognose für den Umsatz gesenkt und die Aktie von Villeroy & Boch zum Beispiel, die notiert rund 2,5% niedriger.
Jan Plate über das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Im Herbst des vergangenen Jahres hatte das Bundeskartellamt ein Missbrauchsverfahren gegen den Onlinehändler Amazon eingeleitet. Grund dafür waren unzureichende oder rechtlich nicht zulässige Geschäftsbedingungen für Drittanbieter, die über Amazon auf einem der Internetmarktplätze verkaufen. Wie die Wettbewerbshüter mitteilten, hat der Onlinehändler nun eingelenkt und das Verfahren wurde eingestellt. Mehr dazu von Jochen Hilgers.
Amazon wickelt mehr als die Hälfte seines Gesamtgeschäfts über Händler ab. Nicht nur aus Deutschland, auch aus anderen europäischen Ländern, aus Asien und Amerika erreichten das Bundeskartellamt zum Teil gravierende Beschwerden. Für die Händler gibt es jetzt deutlich bessere Bedingungen im Geschäftsverkehr. Bisher galt zum Beispiel als Gerichtsstand ausschließlich Luxemburg. Dort mussten Klagen eingereicht werden, so der Präsident des Bundeskartellamtes Andreas Mund. Natürlich in Französisch.
Kann man sich vorstellen, wie schwierig das für einen kleinen Händler ist, in Luxemburg gegen Amazon zu Gericht zu gehen. Das haben wir auch geändert. Gerichtsstand ist nicht mehr ausschließlich Luxemburg, sondern auch hier in Deutschland.
Ein weiterer Vorteil für die 300.000 Händler, die Haftungsregeln. Bisher war Amazon praktisch von jeglicher Haftung freigestellt.
Wir hatten viele Beschwerden, insbesondere auch hier in Deutschland. Da ging es immer wieder um dieselben Fragen, nämlich, dass die Haftung von Amazon gegenüber den Händlern ausgeschlossen ist, sogar für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Das hat sich jetzt geändert.
Es müssen zähe Verhandlungen zwischen dem Bundeskartellamt und Amazon gewesen sein. Schließlich erreichten die Bonner Wettbewerbshüter aber auch, dass Amazon kein Recht mehr hat, Kündigungen ohne Angaben von Gründen auszusprechen.
Wir haben jetzt bewirkt, dass für ordentliche Kündigungen jedenfalls eine 30-Tage-Frist gilt und bei außerordentlichen Kündigungen muss Amazon diese Kündigung begründen und den Händler informieren, warum ihm gekündigt wird. Auch das ist neu.
Amazon ist der mit Abstand wichtigste Online-Händler im deutschsprachigen Raum. 2018 wurden 300 Millionen verschiedene Artikel angeboten und 1,3 Milliarden Produkte verkauft. Allein in Deutschland lag der Konzernumsatz bei weit mehr als 20 Milliarden Euro. Transparenz aber, so Kartellamtschef Mund, war lange Zeit nicht gerade ein Aushängeschild von Amazon.
Es war bisher schwierig, diese Regeln von Amazon überhaupt zu finden. Da haben wir jetzt für Transparenz gesorgt. Und langfristig wird diese Entscheidung auch dafür sorgen, dass Produktbewertungen, die über die Händler zu Amazon kommen, besser berücksichtigt werden. Also eine Fülle von Änderungen, mit denen wir die Beschwerden der Händler aufgegriffen haben.
Amazon hat den Änderungen bereits zugestimmt, womit das Verfahren als erledigt gilt. Auch eine Geldstrafe wird es nicht geben.
Amazon lenkt den Streit mit dem Bundeskartellamt ein, so Jochen Hilgers. Und das hört sich bei Amazon selbst so an, die Stellungnahme dazu von Pressesprecher Ole Wulff.
Es waren überaus konstruktive Gespräche mit dem Bundeskartellamt. Und wir begrüßen es, dass wir eine Einigung gefunden haben. Wir nehmen einige Änderungen vor, um die Rechte und Pflichten unserer Verkaufspartner noch klarer darzustellen. Das Ziel bleibt, dass unsere Partner auch weiterhin erfolgreich ihre Produkte an Amazon-Kunden auf der ganzen Welt verkaufen.
Von diesem Ziel scheint Amazon allerdings dann doch noch ein wenig entfernt zu sein, denn die eine Baustelle ist zwar beseitigt, aber schon tut sich eine weitere auf. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsmeldungen von und mit Sandra Pfister.
Ja, die EU-Kommission leitet eine Untersuchung wegen eventuell wettbewerbswidrigem Verhalten gegen Amazon ein. Wenn Amazon unabhängigen Händlern einen Marktplatz biete, auf dem sie ihre Produkte verkaufen können, sammle Amazon Daten, sagt die EU-Kommission. Nach ersten Erkenntnissen scheine Amazon wettbewerbssensible Informationen über Marktplatzhändler, über ihre Produkte und die Transaktionen zu nutzen, sagten die EU-Kartellwächter. Die Inflation in der Eurozone hat im Juni leicht angezogen, 1,3% im Vergleich zum Mai, meldet die europäische Statistikbehörde Eurostat. Dennoch ist die Inflation noch weit vom Ziel der Europäischen Zentralbank entfernt, die einen Wert von knapp 2% als ideal für die Wirtschaft betrachtet. Die Bundesregierung will Apotheken vor Ort stärken und besser vor Konkurrenz im Internet schützen. Dafür hat das Bundeskabinett ein entsprechendes Gesetz und eine Verordnung auf den Weg gebracht. Apotheken vor Ort sollen für Nacht- und Notdienste künftig mehr Geld bekommen. Unter anderem außerdem dürfen Online-Apotheken aus dem Ausland bei verschreibungspflichtigen Medikamenten für gesetzlich Versicherte keine Rabatte mehr anbieten, sondern müssen sich an feste Preise halten. Indes wurde bekannt, dass der Anteil der Bundesbürger, die ihre Medikamente im Internet kaufen, deutlich gestiegen ist. Einer Umfrage zufolge gab fast die Hälfte der Befragten an, Medikamente gewöhnlich in einer Online-Apotheke zu kaufen. 2017 sagten dies noch 33%. Die Autoindustrie bestellt weniger Schrauben und das drückt die Gewinne des im Schraubenhandel groß gewordenen Familienkonzerns Wirth. Das Betriebsergebnis sank um 15% auf 340 Millionen Euro. Die Wirth-Gruppe ist heute Weltmarktführer für Befestigungs- und Montagetechnik. Auch der Elektrohandel wird für Wirth immer wichtiger und ist inzwischen der stärkste Wachstumstreiber im Konzern. Der größte Teil der EU-Sanktionen gegen Russland ist seit 5 Jahren in Kraft. Frieden in der Ukraine haben sie nicht gebracht, dafür Milliardenverluste für Unternehmen auf beiden Seiten. Die Wirtschaft in Ostdeutschland leidet darunter deutlich mehr als westdeutsche Unternehmen, weil ostdeutsche Maschinenhersteller bislang stark auf Russland ausgerichtet waren. Am stärksten trifft es nach einer Aufstellung des Ostausschusses der deutschen Wirtschaft Sachsen, dessen Handelsvolumen mit Russland ist um 72,5% zurückgegangen.
Sandra Pfister mit den Wirtschaftsnachrichten und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Zwar hat ein US-Bezirksgericht den Schadenersatz, den die Bayer-Tochter Monsanto einem krebskranken Rentner zahlen muss, von 80 auf gut 25 Millionen US-Dollar reduziert. Anlass zur Entwarnung für Bayer bestehe deshalb aber nicht, finden die Kommentatoren.
Nach Meinung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ist das Urteil aus Bayer-Sicht gewiss besser als nichts, aber nur ein Mini-Erfolg. Rechnete man den verbliebenen Betrag von 25 Millionen Dollar auf die mehr als 13.000 Glyphosat-Klagen hoch, ergäbe sich noch immer eine gigantische potenzielle Belastung. Besonders beunruhigend ist, dass der Richter das Urteil im Grundsatz nicht angetastet hat. Und seine Begründung dafür klang nach einer schallenden Ohrfeige für Monsanto. Der Tagesspiegel aus Berlin bemerkt, es sieht aus wie ein Sieg, aber es ist eine Niederlage. Klar ist, um einen Vergleich werden die Deutschen nicht herumkommen. Bayer versucht, die Summen zu senken. Das gelingt aber nur, wenn der Konzern Urteile vorweisen kann, die ihm Recht geben. Daher haben die Leverkusener derzeit gar keine andere Wahl, als in die Berufung zu gehen. Vor den Gerichten der zweiten Instanz kämpft Bayer um viel Geld und um seinen Ruf. Bei einer Anhörung im US-Kongress musste sich das Facebook-Management kritischen Fragen zu der für 2020 angekündigten eigenen Kryptowährung Libra stellen. Die Süddeutsche Zeitung schreibt, aus dem gefährlichen Wolf im weltweiten Währungsgefüge scheint auf einmal ein handsames Tier geworden zu sein. Facebook beteuert nun, seine weltumspannende Digitalwährung nur starten zu wollen, wenn die Behörden ihr Platzett geben. Der Tech-Konzern schaltet von Konfrontation auf Kooperation. So wirkt es zumindest. Doch die Finanzpolitiker täten gut daran, dem süßen Lied keinen Glauben zu schenken. Denn der Tech-Gigant behandelt das globale Währungssystem gerade wie eine Spielwiese. Wenige Tage nach der Abberufung der Finanzchefin der Bundesagentur für Arbeit kündigte jetzt der Arbeitgebervertreter im Verwaltungsrat Klever seinen Rücktritt an. Dazu heißt es in den Nürnberger Nachrichten, der Fehler, den Klever beging und der ihn nun das Amt kostet, er unterschätzte, welches Erdbeben sein Plan auslösen würde, Valerie Holzbohr abzusägen. In seiner Welt war die 42-Jährige nur eine Behördenleiterin, die einfach so ausgetauscht werden kann. Doch in der Welt des Jahres 2019, die den Mangel an Frauen in Vorstandsetagen nicht mehr schulterzuckend hinnimmt, war Holzbohr längst mehr als das.
Und mit diesem Hinweis auf die Welt des Jahres 2019 endete die Wirtschaftspresseschau. Mein Kollege Peter Sawicki begrüßt Sie dann gleich ab 14.10 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute. Unter anderem mit einer Reportage über eine besondere Idee gegen die Wohnungsnot. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete Sie Günther Hetzke.